Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich werde zu Beginn einfach mit uns beten. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, Herr, dafür, dass wir uns wirklich frei versammelt haben und das auch können. Und dir gebührt dafür die Ehre, Herr, wie wir heute Morgen auch gehört haben. Es ist in anderen Ländern nicht einfach. Und wir wollen dir einfach Danke sagen für dieses Vorrecht, dein Wort frei verkündigen zu können und auch hören zu können. Wir wollen dich bitten um deinen reichen Segen, Herr. Danke dir dafür, dass du auch unter uns heute Morgen bist, Herr. Amen. Ja, das Thema wurde ja schon so ein bisschen angedeutet. Und zwar die Frage habe ich mir ausgedacht, so wie groß ist dein Glaube? Ja, und wir wollen direkt auch beginnen mit einem Vers. Und zwar der Vers, der steht in Matthäus im 17. Kapitel, und zwar der Vers 20b. Das wird auch angezeigt, aber ich fände es sehr gut, wenn ihr die Bibel rausholt und das nochmal nachlest. Matthäus 17, 20b. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Ja, den Vers, der ist relativ bekannt. Neulich war der auch in einer Gruppe und da wurde ein bisschen gescherzt, auch anhand des Verses. Also für den einen oder anderen ist das vielleicht noch ganz vor kurzem erst da gewesen. Und ich möchte ein bisschen auf den Kontext eingehen, um den Vers nicht ganz einfach nur rauszupflücken. Und zwar war es so, dass die Jünger unterwegs waren mit Jesus oder Jesus mit den Jüngern und es war so, dass sie versucht haben, einem Jungen, der besessen war, einen Dämon auszutreiben. Und das hat nicht geklappt. Die Jünger sind daran gescheitert, könnte man sagen. Und daraufhin hat das Jesus gemacht und das ist ihm natürlich auch gelungen. Von diesem Tag an war der Junge komplett geheilt und er war gesund. Und im Nachhinein kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wieso ist uns das nicht gelungen? Und daraufhin kam genau diese Antwort, die wir hier im Vers 20 lesen. Also Mangel an Glauben hat es letztendlich bewirkt, dass der Junge nicht gesund wurde, als es die Jünger versucht hatten. Und wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich Bilder mag und hier gebraucht Jesus als Antwort für diese Frage von den Jüngern zwei Bilder. Und zwar das Bild des Senfkorns. Und ich habe uns eins auch mitgebracht. Ja. Und ganz kurz, Senfkörner, diese werden von 1 bis 2 Millimeter maximal groß. Und ja, es war kein Zufall, dass Jesus ein Senfkorn benutzt hat als Größenvergleich. Weil Senfkörner waren damals ein Alltagsgegenstand, die Menschen kannten es, überkulturell, sage ich mal. Und ja, heutzutage haben wir natürlich die DIN-Formen und messen alles in Millimeter, aber 1 bis 2 Millimeter. Also könnte man sagen, 1 bis 2 Millimeter heben ein Glauben, 1 bis 2 Millimeter Glauben heben einen Berg hoch, sagt hier Jesus Christus. Und er übertreibt nicht, wie wir wissen. Ja, ich habe uns auch einen Berg mitgebracht als Bild. Und zwar, dieser Berg befindet sich im Südtirol. Das ist ein Berg in den Alpen. Die Bergreihe heißt die Dolomiten. Dieser Berg, der ist 3.181 Meter hoch. Sind etliche Bergsteiger schon hochgekommen. Einige sind auch gestorben dabei. Also es ist gewaltig. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen so ein Berg wiegt. Aber das sind bestimmt Millionen. Und so ein Berg kann 1 Millimeter Glauben hochheben. Und ich habe einfach mal mir erlaubt, eine Photoshop-Montage zu machen. Und ihr könnt sehen, das ist damit gemeint. Weil wir können uns oft nicht vorstellen, was Jesus meint. Aber er übertreibt nicht. Und das finde ich bemerkenswert, dass 1 Millimeter großer Glaube Berge versetzen kann. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Und es ist so, dass es doch ganz wichtig ist, dann zu verstehen, was denn dieser Glaube ist. Robert ist ja schon ein bisschen drauf eingegangen, was Glaube ist. Und ich möchte uns einfach mal die Definition aus dem Wörterbuch auch vorlesen. Also, Glauben ist, zuerst die nicht religiösen Bedeutungen, etwas für wahr oder für richtig halten. Also, ich glaube dir, dass du die Wahrheit erzählst, zum Beispiel. Dann etwas, wie steht das hier? Ich glaube, dass ich bin einer Ansicht mit dir. Das heißt, ich glaube, dass dein Plan zum Beispiel gut ist. Ja, da wird Glaube auch verwendet. Und jetzt kommen die geistlichen und die wahren Bedeutungen, sag ich mal, die hier gebraucht werden, auch in der Bibel. Das hat mit Vertrauen zu tun. Ich glaube dir, dass du ehrlich bist, zum Beispiel. Und die letzte und die religiöse Bedeutung ist Glauben an etwas, was nicht bewiesen ist. Glauben an einen Gott zum Beispiel. In dem Fall können wir ja ausschließen den Glauben an Gott, weil oder an Jesus, sage ich mal, weil die Jünger sahen ja Jesus direkt vor sich, als sie ihn fragten und er ihnen antwortete. Also geht es gar nicht um die Frage, existierst du oder nicht in diesem Bereich, sondern es geht um die Frage, vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Und ein Text, der das sehr schön darlegt, finde ich, ist ein Text, der im Lukas-Evangelium steht. Und den wollen wir uns jetzt mal ein bisschen angucken. Und zwar, das ist Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 5 bis 20. Ich werde sie auch anzeigen. Also Lukas, Kapitel 1, die Verse 5 bis 20. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit dem Namen Zacharias aus der Abteilung Abias, und seine Frau war von den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in dem Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Die Folie geht weiter. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zu Rechten des Räucheraltars, und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben, und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Wieder eine Folie weiter. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias und die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Also zu Beginn dieser Geschichte sehen wir, werden zwei Menschen vorgestellt. Das ist einmal Zacharias und seine Frau Elisabeth. Und Zacharias und Elisabeth sind Vorbilder, würde ich sagen. Sie sind wirklich gläubige Menschen, die an Jesus Christus glauben, die in Hingabe ihn dienen, lesen wir, und sie sind in Gottes Augen Gerechte. Also schon ein sehr hohes Niveau, sag ich mal, an Christsein. Sie waren natürlich Juden, nicht wie wir heutzutage Jesus nachfolgen Christen, aber dennoch, sie haben Gott vom reinen Herzen her gedient. Sie waren untadelig. Und sie hatten einen Wunsch. Den Wunsch, dass sie noch ein Kind kriegen, weil sie schon älter waren und sich das halt gewünscht haben. Und es hat nie geklappt. Und sie haben dennoch gebetet, lesen wir. Und man kann davon ausgehen, das steht jetzt nicht im Text, dass sie immer noch dafür beteten. Und dennoch, als ein Engel ihm die frohe Botschaft gibt, dein Gebet, euer Gebet wurde erhört, endlich, nach all den Jahren Gebet, was passiert da? Wie reagiert Zacharias? Das ist ganz spannend. Und zwar, er sagt, das kann nicht passieren. Wir sind ja fortgeschrittenen Alters. Das, was du mir erzählst, ist jetzt endlich, kann ich nicht glauben. Also ich vertraue dem Wort nicht. Ich glaube dem Wort Gottes nicht. Und lass uns in Erinnerung rufen, dass Zacharias und Elisabeth Gläubige waren. Das heißt, sie waren nicht Menschen, die ungläubig waren und einen kleinen Glauben hatten sozusagen, sondern sie sind vergleichbar mit uns. Das sind Gläubige, die ihrem Herrn nicht glauben. Also ihr seht einen großen Unterschied zwischen, ich glaube, dass Jesus Christus existiert, ich glaube an Jesus und ich glaube Jesus. Ich glaube seine Worte, ich glaube seinem Wort. Und dass der Widerspruch, der hier zustande kam, warum hat Zacharias nicht glauben können, das hat damit zu tun, dass sein Verstand ihm gesagt hat, dass es unmöglich ist, was der Engel sagt. Es kann nicht sein. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel erzählen, was mir mal passiert ist. Als ich vor 14 Jahren circa nach Deutschland kam, hatte ich wenig Geld. Anfangs, und es hat gerade für den Monat immer gereicht. Und so war es, an einem Monat hatte ich nicht genug Geld mehr. Und ich hatte 2 Tage sozusagen kein Geld und auch kein Essen zu Hause vorrat. Und ich habe halt gebetet, dass Gott mir hilft irgendwie. Und bin spazieren gewesen, um mich abzulenken. Ich wusste ja, ich habe wieder Geld nächsten Monat, Anfang des Monats. Also ist es nicht ganz so schlimm, das überlebe ich wohl. Aber ich würde mich doch freuen, wenn ich noch irgendwie an Geld kommen könnte. Und beim Spazieren finde ich auf einmal 5 Euro auf dem Boden liegen und freue mich darüber, bedanke mich bei Gott, aber im Nachhinein habe ich gemerkt, ich war erstaunt darüber, über diese Situation. Ich habe damit nicht gerechnet, dass Gott das Gebet erhört. Also ich habe zwar gebetet, mit dem Mund geplappert, aber mit dem Herzen habe ich das nicht geglaubt. Und toll ist es natürlich, genau wie in der Geschichte von Zacharias und seiner Frau Elisabeth, dass Gott ja trotzdem das Gebet erhört, auch wenn wir kleingläubig sind. Und ich möchte, dass du dich einfach selbst fragst heute Morgen, ja, wie reagierst du denn auf Gebetserhörungen, wenn dir welche widerfahren? Wie reagieren wir darauf? Ich weiß, viele beten für Verwandte, für Ungläubige, Menschen auch, die noch nicht den Herrn kennen, dass sie doch zum Glauben finden. Und dazu gibt es einen sehr ermutigenden Vers, den ich heute Morgen auch hier einmal anzeigen möchte. Und zwar, der steht im Johannes, im Kapitel 14, den Vers 14. Auch ein sehr bekannter Vers, aber ich denke, ein ganz wichtiger Vers, den man einfach sehr oft beiseite schiebt und nicht für wahr hält. Wobei es ja das Wort Gottes ist. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ich weiß, das ist leicht gesagt. Glaubt diesen Vers aber dennoch, weil er wahr ist, das ist das Wort Gottes und es erfüllt sich. Und wir sind alle irgendwo kleingläubig, würde ich sagen. Gott vergleicht ja nicht umsonst ein bisschen Glauben mit einer Bewegung des ganzen Berges. Wir könnten alles machen, würden wir nur glauben. Und Gott hat alles gemacht aus dem Nichts heraus. Es war nichts da und Gott hat durch Wörter alles erschaffen. Und dennoch trauen wir diesem mächtigen, allmächtigen Gott nicht zu, dass er in unserem Leben eingreifen kann, wobei er doch alles erschaffen hat, was uns umgibt, was es überhaupt gibt. Und Ich weiß nicht, welche Ausrede du hast, warum du nicht dem Wort glaubst, warum du nicht diesem Wort, diesem Vers, diesen kleinen Vers einfach nicht glauben kannst. Mir geht es sehr oft so, dass ich Probleme habe, dass einfach mein Verstand die Grenze aufzieht meines Glaubens, dass ich sage, nee, das ist nicht mehr möglich oder das ist möglich. Ja, und das liegt daran, dass wir Erfahrungen sammeln und auf diesen Erfahrungen letztendlich auch Entscheidungen ziehen. Und wir müssen aber bedenken, Gott kann alles. Er hat keine Grenze. Unser Glauben, unser Verstand ist das, was die Grenzen aufzieht. Aber Grenzen existieren nicht bei Gott. Und ein Vers, der das sehr schön verdeutlicht, der steht in den Sprüchen. Hier sehen wir auch das Verlangen unseres Herrn, wie er will, dass wir mit Glauben umgehen. Und zwar in den Sprüchen 3, den 5. Vers. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das widerspricht natürlich allem, was wir in den Medien hören, allem, was wir in der Schule gelernt haben. Vertraue nicht auf deinen Verstand. Was ist das für eine Aussage? Doch das verlangt unser Herr. Er möchte, dass wir glauben und nicht irgendwie. Er hat es ja auch definiert, wie wir glauben sollen. Er hat gesagt, glaubet wie die Kinder. Und da müssen wir uns fragen, wie glauben denn Kinder? Vertrauen sie auf ihr großes Wissen? Vertrauen sie auf das, was sie alles schon gelernt haben, auf ihre Erfahrungen? Nein, überhaupt nicht. Kinder glauben in erster Linie, wenn man ihnen etwas erzählt, dass es die Wahrheit ist. Und so sollen wir als Kinder Gottes auch unserem Herrn vertrauen. Also wir haben viel zu lernen, würde ich sagen, allein schon aus diesem Vers heraus. Weil es ist schwer zu vertrauen. Es ist nicht einfach. Wichtig ist es, der Bibel zu vertrauen. Wenn die Bibel sagt, 7 Tage Schöpfung und unser Verstand sagt, das ist aber nicht möglich. Doch, es ist möglich. Fragt mal ein Kind, wenn es etwas liest, was da steht, das wird nicht sagen, das ist aber nicht möglich. Doch, es wird sagen, ich glaube daran. Und so sollen wir auch loslassen von unseren, geprägten Verstand und durch Erfahrung geprägten Leben und auf unseren Herrn schauen und ihm vertrauen. Und wie gesagt, das Tolle bei der Geschichte bei Zacharias und Elisabeth ist, dass Gott trotzdem uns erhört, unsere Gebete erhört, aber auch, dass sich die Worte Gottes trotzdem erfüllen, egal ob du sie glaubst oder nicht. Das ist unabhängig. Gott existiert, egal ob du an ihn glaubst oder nicht. Und die Wiederkunft wird geschehen, auch wenn du sie dir nicht vorstellen kannst und daran nicht glaubst. Also, unser Glaube definiert nicht die Realität. Und ein großes Vorbild haben wir auch in der Schriftlesung gehört heute Morgen. Petrus, der ja diese Erscheinung hatte, dass Jesus einfach mitten auf einem See erscheint und auf dem Wasser läuft. Und natürlich ist er erstmal verwirrt, was menschlich normal ist. Und aber er fragt als einziger, lesen wir in der Bibel, Jesus, ob er Jesus ist, und er will daran glauben und wagt sich verrückterweise ins Wasser zu gehen. Wasser, wissen wir, ist flüssig, darauf kann man nicht laufen. Und dennoch gelingt es ja Petrus irgendwie schon. Er geht nicht direkt unter und ertrinkt, sondern er wagt sich im Unwetter auf diese flüssige Materie. Wasser wird ja erst hart, wenn man mit hoher Geschwindigkeit aufprallt. Dann ist das Wasser hart, aber sonst sinkt man da drin ein. Aber er hatte einen großen Glauben. Und das Tolle ist an diesem Vorbild Petrus, es ist ein Mensch, weil er versagt auch. Er geht ja auch danach langsam unter und Jesus rettet ihn und holt ihn raus. Also es ist nicht schlimm zu versagen. Schlimm ist es, überhaupt nicht zu glauben. Schlimm ist es, zu sagen, nein, Jesus, das kannst du in meinem Leben nicht bewirken. Das geht nicht. Dieser Mensch, den kenne ich besser als du, der kann nicht glauben. Der wird sich nie bekehren. Ich weiß nicht, wo wir die Grenzen setzen, aber es gibt keine Grenzen. Die Grenzen gibt es bei Gott nicht. Und es gibt Menschen in der Bibel, die wirklich voller Glauben waren, von denen können wir wirklich viel lernen. Ein Beispiel, finde ich, was immer prägend und beeindruckend war für mich selbst, ist der Hauptmann von Kapernaum. Das ist ein Heide sozusagen in der damaligen Zeit, und er hört, dass Jesus existiert. Er hört, dass Jesus irgendwie Wunder vollbringt und heilend um die Gegend zieht mit seinen Jüngern, und daraufhin denkt er an seinen kranken Diener, den er sehr lieb hat, und er bittet letztendlich, andere Diener zu Jesus zu gehen, damit er doch ein Wort spricht und der Diener zu Hause gesund wird. Und er glaubt daran, dass Jesus das kann. Das war für ihn normal. Das kann Jesus. Er hat ja die anderen Sachen auch gehört. Und er hat geglaubt. Er hat nicht auf seinen Verstand vertraut und gesagt, ich bin ein gebildeter Mensch, ich stehe so vielen Menschen vor und ich weiß genau, wie die Medizin abläuft heutzutage. Sondern nein, er hat gesagt, er hat seine Diener losgeschickt im Glauben. Und Jesus Christus war erstaunt über den Glauben dieses Mannes. Hat er selbst gesagt, dass er nirgendwo einen Glauben gesehen hat wie diesen. Und Jesus freut sich über den Glauben, wenn wir Schritte gehen, auch wenn wir scheitern. Das ist nicht schlimm. Schlimm ist es gar nicht, den ersten Schritt zu gehen. Schlimm ist es, aufzugeben und zu sagen, ich schone mich selbst, ich möchte ja nicht enttäuscht werden, ja, wenn sich das nicht erfüllt, was ich mir wünsche, was ich hoffe. Ja, ich möchte euch einfach Mut machen, auf Gott zu hoffen, denn er kann unsere Leben komplett verändern. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich Ziele setzt im Glauben. Und ich möchte einfach mal ein weiteres Beispiel noch nennen. Es liegt auch schon in der Vergangenheit, und da habe ich die Jugend noch geleitet. Eine kurze Zeit war das, aber dennoch prägende Zeit. Und es war so, dass wir Ziele uns setzen wollten als Jugend, dass wir ein Ziel uns setzen wollten, dass wir wachsen wollten. Damals waren wir zu sechs in der Jugend, es war eine kleine Gruppe. Und wir hatten den Wunsch, dass wir wachsen. Und ich kann mich daran erinnern, ich als Jugendleiter dachte so, ja, tolles Ziel. Ja, das wird schwer. Wie sollen wir das denn erreichen? Und dennoch habe ich einen Vorschlag, meine ich, gehört. Ich kann es nicht 100% mehr sagen aus der Erinnerung heraus. Aber es war so, dass zwei Leute dazukommen sollten. Dass wir dafür beten wollten, dass zwei Leute doch noch dazukommen, dass wir größer werden. Mit die Gemeinschaft und die Freude wächst. Und ich dachte, okay, Gott kann es bewirken, das ist machbar. Und Jürgen Bang, der verstand das nicht. Der meinte zu mir, wieso nur zwei? Wieso wollen wir uns nicht verdoppeln? Und ich dachte innerlich so, boah nee, was erzählst du jetzt? Wir sind bestimmt mit zwei überfordert und das wird nie klappen. Und ja, es war auch so, im nächsten Jahr darauf hing der Zettel, den wir mit den Zielen gepinnt hatten, an der Wand immer noch da. Und ich habe den still und leise abgehangen. Wir waren immer noch zu sechs. Und ich war enttäuscht und irgendwo auch traurig, dass wir nicht gewachsen sind. Und Gott tröstet einen dennoch. Und er baut einen wieder auf und schenkt einem Freude. Und er möchte ja, dass wir nicht die Hoffnung aufgeben. Und wenn ich heute die Jugend angucke, ich weiß nicht, wie viele ihr seid im Durchschnitt jetzt in den Versammlungen, aber es ist Gott nichts unmöglich. Und auch wenn wir denken, er muss jetzt reagieren, Gott reagiert zu seiner Zeit. Und das ist einfach wichtig zu wissen, dass Gott Gebete erhört. Und es ist nicht falsch, sich hohe Ziele zu setzen. Wir dürfen es. Wir dürfen auch scheitern im Glauben, wenn diese Ziele verfehlt werden. Aber Gott erhört die Gebete, wie wir gelesen haben in der Bibel. Und das wollen wir auch ja, darauf wollen wir auch bauen, auf die Bibel. Denn das gibt uns Halt in unserem Leben. Ja, also habt ruhig, provoziert das ruhig. Setzt euch große Ziele, nicht kleine Ziele. Das ist toll, wenn sie dann erfüllt werden. Und Gott möchte uns benutzen. Er möchte uns als Werkzeuge benutzen. Und wir sollen nicht kleingläubig sein, sagt er so oft in seinem Wort. Ja, wichtig ist es, und es ist ja nicht verkehrt, wir als Menschen, wir sind kleingläubig, wir haben ein kleines Vertrauen, wir müssen uns aus uns herauswachsen, und das geschieht nur durch Gottes Eingreifen in unsere Realität. Das können wir nicht selbst bewirken, den großen Glauben. Und ich möchte uns noch den letzten Vers für heute vorlesen, der steht im Römer, im 10. Kapitel, den Vers 17. Also Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also die Frage ist wichtig zu beantworten, wie entsteht der Glaube, wie wächst er? Weil, wie gesagt, wir haben einen begrenzten Glauben, wir sind vom Mensch aus, sage ich mal, eher kleingläubig. Er wächst durch Gottes Wort. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Bibel hören als Predigt, dann wächst der Glaube. Und das hat damit zu tun, dass wir sehen, dass Gott immer wieder in der ganzen Weltgeschichte eingreift in die unveränderbare Vorstellung der Menschen, dass nichts sich verändern kann und die Sachen verändert. Er lässt Sachen geschehen, die unmöglich sind. Und wir haben einen Gott, der allmächtig ist. Und deswegen stell dir die Frage, wie groß ist dein Glauben? Ist er so groß, dass er das hier bewirken kann? Natürlich ist das bildhaft gemeint. Aber dennoch, wir haben keine Grenzen, weil unser Herr keine Grenze hat. Nicht, weil wir so groß sind. Amen.